Ja, wir sind jetzt mit dem heutigen Sonntag angekommen im dritten Teil unserer Predigtserie Mini-Stadt. Und in dieser Serie versuchen wir uns mit den Problemen der Menschen in unserem Umfeld, aber auch mit unseren eigenen Problemen, sowohl gedanklich als auch ganz praktisch unter dem Begriff mitfühlende Liebe zu nähern. Also wir wollen uns Gedanken machen, wie geht es eigentlich uns und den Menschen hier in unserem Umfeld. Und man kann da auch ganz einfach das mit ein paar Fragen zusammenfassen, was uns bewegt. Wir stellen uns die Frage, was bewegt Menschen hier in Amriswil, in Schocherswil, in Hefenhofen, Sommerig, Dotzwil, Kesswil und Umgebung? Was bewegt diese Menschen, die hier leben? Welche Angebote der Unterstützung oder der Gemeinschaft oder der Hilfe können wir ihnen als Krishona Amriswil anbieten? Und die Frage ist auch, wie werden wir aktiv, dass wir rausgehen aus unserem Gemeindehaus und aktiv reingehen in die Gesellschaft und dort diesen Menschen begegnen. Und in den ersten beiden Predigten ging es auch schon wesentlich um so eine Grundlage. Das erste, was Dave gepredigt hat, der erste Punkt war, wir sind eine Gemeinschaft von Sündern. Kirche ist ein Spital für Kranke und nicht ein Museum, in dem ein paar wenige glänzen. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir in keiner Weise irgendwie besser sind oder das Leben besser im Griff hätten als irgendwelche andere Menschen. Und zweitens, hat er gesagt, ist es unsere Aufgabe, nicht nur offene Türe zu haben, sondern auch rauszugehen, durch die Türen durchzugehen in unsere Gesellschaft. Und er hat es mit zwei Worten beschrieben, mitfühlende Liebe diesen Menschen zu geben. Und dann zum dritten habe ich dann letzte Woche darüber gesprochen, wie die Liebe Gottes diese starke identitätsstiftende Wahrheit, wie diese Liebe Gott in unser Herz hineingelegt hat und wie wir sie dort im Herzen bewahren müssen. Darüber hinaus, dass wir es nur wissen, sondern gerade auch in Stürmen des Lebens festhalten können und wie durch den Heiligen Geist diese Liebe in unser Herz gegossen ist. Ich habe über Römer 5, Vers 5 gepredigt. Ich habe darüber gesprochen, wie Sorgen und Ängste genau Gefühle des Zweifels und des Unverständnisses auslösen und diese Wahrheit, ich bin geliebt und ich bin festgehalten, wie durch Stürme und Zweifel diese Wahrheit uns geraubt wird und wie wir immer wieder an unserer eigenen Identität und dem Berufensein und dem, was Gott mit uns vorhat, wie wir da immer wieder zweifeln. Und viele von uns haben diese Wahrheit im Kopf. Wenn ich sie fragen würde, liebt Gott dich, dann würden sie sagen, ja, tut er. Aber gerade dann, wenn das Leben schwierig wird, dann zweifeln wir an dieser Wahrheit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Wahrheit tief im Herzen haben. Und wenn wir uns die Gefühle der Serie anschauen, das, was hier hinten steht, einsam, isoliert, gestresst, was auch immer, dann beschäftigen wir uns in dieser Serie mit Gefühlen des Verlustes, des Schmerzes, der Niederlage. Es sind alles sehr destruktive Gefühle, die sich ganz oft gegenseitig verstärken und dann in unserem Leben und in dem Leben der Menschen, die sich dort gefangen fühlen, zu einer Abwärtsspirale entwickeln. Und mein Anliegen letzten Sonntag war, dass diese Abwärtsspirale durchbrochen wird. Dass wir es zulassen, dass Gott zu unserem Herzen sprechen kann. Dass wir uns immer wieder der Wahrheit bewusst machen, dass wir geliebt, dass wir angenommen sind. Und dass wir wirklich fest sind in dieser Wahrheit, die wir hier in der Gemeinde ja, Gott sei Dank, jeden Sonntag zu hören bekommen. Und wie viel wichtiger ist es, dass diese Wahrheit auch in unserer Umwelt rausgeht. Da gibt es Menschen, die haben die Worte seit Jahren nicht gehört. Du bist wertvoll. Da gibt es niemand in ihrem Umfeld, die ihnen das sagt. Oder du bist geliebt, du bist ein kostbarer Mensch. Oder auch Gott liebt dich. Wer geht hin und sagt es ihnen? Meine letzte Predigt war sehr persönlich. Können Sie gerne nochmal nachhören im Internet. weil ich möchte, dass wir echt sind, dass wir authentisch sind. Weil ich möchte, dass wir zu unseren Schwächen stehen können, dass das kein Makel bei uns ist, sondern dass das, was wir predigen, nämlich hier ein Spital für die Kranken zu sein, dass wir das zuerst einmal selbst leben. Und ich glaube, wenn wir hier nicht mit Masken auftreten müssen, sondern echt sein können, dann kann Heilung entstehen. Weil Heilung und Wiederherstellung Kirche ausmacht. Keiner von uns ist eine einsame Insel. Wir alle stehen in Kontakt miteinander. Oder wie Dave das gepredigt hat, es gibt unter jedem Dach ein Sach. Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen. Es ist, bei keinem ist es perfekt, auch wenn es manchmal den Anschein hat. Heute geht es um das Thema Ablehnung. War eine Predigt, die mich doch einiges an Blut, Schweiß und Tränen gekostet hat. Es ist ein Thema, das ist echt fies und ich denke ganz, ganz wesentlich im Leben von fast jedem von uns, wo man immer wieder mit Ablehnung zu tun hat und dann muss man sich entscheiden, wie man damit umgeht. Und doch denke ich, dass wir als Christen in unserer Beziehung mit Jesus so viel gegen Ablehnung zu setzen haben, dass Annahme kommen kann und Heilung. Und so wollen wir uns jetzt zusammen das Leben von Josef anschauen. Josef, der die Träume hatte, dem jedem viel, die meisten wahrscheinlich was sagt. Und dann schauen wir uns das Leben von Jephtha an. Jephtha, den wahrscheinlich niemand oder den wenigsten was sagt. Schauen wir uns erstmal Josef an. Josef war ja der Lieblingssohn von Jakob. Und er wurde auch entsprechend von seinem Vater verwöhnt. Und das hat den 11 Brüdern, die er hatte, überhaupt nicht gepasst. Beziehungsweise damals waren es noch 10. Und so schmieden die Brüder Pläne, wie sie ihn umbringen können. Aber so weit kommt es nicht, sondern ein Bruder, der hat nochmal so moralische Bedenken und schließlich fesseln sie ihn und verkaufen ihn an die Karawane, die gerade vorbeikommt als Sklave und Josef kommt nach Ägypten. In Ägypten kommt er dort in den Haushalt eines Verwalters namens Potiphar, er wird dann ins Gefängnis gerufen, wird im Gefängnis von Gott gerettet und wird schließlich der zweitwichtigste Mann in Ägypten hinter dem Pharao selbst. Während einer großen Hungersnot kommen dann seine Brüder aus dem Nachbarland Kanaan nach Ägypten, weil sie hören, in Ägypten kann man Getreide kaufen und die Brüder knien vor Josef nieder, vor seinem Thron und sie erkennen ihn nicht. Schließlich gibt sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Er vergibt ihnen für das, was sie ihm angetan haben. Er holt seine Familie, die immer noch in Kanaan lebt, seinen Vater und die anderen holt er nach Ägypten. Und er teilt ihnen die fruchtbarste Gegend in Ägypten zu, wo sie sich niederlassen dürfen und wo sie die nächsten 400 Jahre verbringen werden. Auf seinem Lebensweg wird Josef immer wieder abgelehnt. Er wird zu Unrecht beschuldigt. Aufgrund von Fake News kommt er ins Gefängnis, weil er zu seinen Werten und Überzeugungen stellt. Und obwohl er immer wieder unten durch muss und abgelehnt wird, hält er fest an Gott? Hält er fest an der Überzeugung, dass Gott es gut mit ihm meint? Und andere erkennen immer wieder auch einen Segen in dem Leben von Josef und schließlich gebraucht Gott ihn als eine ganz wesentliche Schlüsselperson in der Geschichte Israels. Wenn wir das Leben von Josef betrachten, dann lesen wir immer wieder, wie Menschen im Verhalten und im Reden und im Begegnen mit Josef, wie sie in Josef Gott erkennen. Und ich habe mal so ein paar Originalzitate rausgesucht. Mose 39 heißt es, Potiphar merkte, dass der Herr mit Josef war. Als er dann im Gefängnis ist, sagt der Verwalter des Gefängnisses, sieh, dass der Herr Josef hilft und ihm Erfolg schenkt. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie man Erfolg im Gefängnis haben kann, aber der Verwalter sieht es und setzt ihn schließlich auch als Verwalter dort ein. Und der Pharao sagt über Josef, in dir wohnt der Geist Gottes. All das ist nur möglich im Leben von Josef, weil er sich in seinen schwierigen Situationen immer wieder auf Gott beruft, weil er an Gott festhält, weil er sich von der Ungerechtigkeit in seiner Umgebung nicht anstecken lässt. Irgendwie hat er eine ganz tiefe Sicherheit in seinem Herzen, wer er ist, der sich auch der Nähe Gottes bewusst ist. Und obwohl er eine extreme Ablehnung durch seine Familie erfahren hat, lässt Josef nicht los von seinen Überzeugungen. Er will nicht, dass Ablehnung sein Leben bestimmt. Die meisten von uns kannten die Geschichte von Josef, jetzt das Leben von Jephtha. Wir lesen von Jephtha in Richter, im Buch Richter, in Kapitel 11 und 12, das ist, glaube ich, das siebte Buch in der Bibel. Und wir lesen von Jephtha, er war ein Richter zur Zeit der Landnahme Kanaans, also die Israeliten waren bereits im verheißenen Land, aber sie hatten noch keinen König. Und es gab immer wieder, dass Menschen aufgestanden sind, in der Regel Männer, aber auch Frauen, die aufgestanden sind und dann Richter von Israel wurden und dort die Geschicke gelenkt haben. Jephtha ist der Sohn einer Prostituierten, einer Hure, ein Hurensohn. Er lebt aber bei seinem Vater und dort in der Familie seiner Ehefrau. Also später hat dieser Mann dann geheiratet und er hat noch weitere Söhne bekommen. Und als diese Söhne erwachsen sind, da sagen sie zu Jephtha: Jephtha, wir wollen unser Erbe nicht mit dir teilen. Du bist der Sohn einer fremden Frau. Und sie jagten ihn fort. Jephtha muss gehen, er kommt in schlechte Gesellschaft, er wird Anführer einer Räuberbande, heute würde man sagen, er wird Anführer einer Gang und die ziehen um die Häuser. Und dann gibt es eine neue Situation in Israel und zwar wird Israel von den Nachbarn bedrängt, von den Ammonitern. Ammoniter waren so ein Stamm dort damals und die stellen ein Heer auf die Beine, wollen Israel angreifen. Und die Leute dort in Israel erinnern sich, warte mal, da gibt es doch diesen Supersoldaten, diesen Haudegen, Jephtha, der da die Gegend unsicher macht. Und sie gehen zu ihm und sie sagen: Jephtha, wir brauchen dich, wir brauchen so einen Unerschrockenen, wie du es bist. Kannst du unser Heer gegen die Ammoniter anführen? Und Jephtha lässt sich überreden. Es dauert ein bisschen länger, ich kürze jetzt ab. Und er macht einen Deal mit Gott. Er sagt: Gott, wenn ich gewinne, wenn du mir den Sieg schenkst, dann verspreche ich dir, dann werde ich das Erste, das mir zu Hause, wenn ich ankomme, entgegenkommt, werde ich dir als Brandopfer geben. Und Jephtha kommt nach diesem Sieg nach Hause und seine kleine Tochter läuft ihm entgegen und fällt ihm um den Hals. Oder kleine Tochter 14, 15. Wir wissen nicht aus der Bibel, ob sie letztendlich geopfert wurde, steht nicht explizit drin, aber ich würde mal sagen, wenn man es richtig deutet, dann kann man schon davon ausgehen. Und wenn wir nur diese beiden Leben, dieser Josef und Jephtha, miteinander vergleichen, dann läuft das Leben der beiden völlig unterschiedlich ab. Obwohl auch Jephtha in seinem Leben den Geist Gottes auf sich hat, also die Bibel spricht, dass der Geist Gottes auf Jephtha kam. Obwohl er auch den Geist Gottes hat wie Josef, geht er anders damit um. Jephtha meint, obwohl er den Geist Gottes hat und durch ihn geführt wird, er müsste einen Deal mit Gott machen, ein Gelübde ablegen. Das Gelübde lautet ja: Das Erste, wenn du mir den Sieg schenkst, gebe ich dir das Erste als Brandopfer, was mir entgegenkommt. Offenbar ist Jephtha der von seiner Familie ungeliebte Sohn einer Prostituierten, sich der Liebe Gottes und des Geistes Gottes so wenig sicher, dass er einen Deal machen muss, um sich ganz sicher zu sein. Und so weit weg von dem, wie wir es manchmal machen, ist es nicht, wenn wir sagen: Herr, jetzt mache ich doch so viel in der Gemeinde, jetzt musst du mich doch auch segnen. Herr, jetzt habe ich so viel gespendet, jetzt muss es mir doch auch gesundheitlich wieder besser gehen. Also er macht ein Gelübde, um sich sicher zu sein. dass kein Vertrauen, keine Sicherheit, dass Gott mit ihm ist. Und auch im Gegensatz zu Josef spricht die Bibel nicht darüber, dass Menschen im Leben von Jephtha das Wirken Gottes sehen. Als er dann nach Hause kommt und ihm seine Tochter entgegenläuft, da sagt er Folgendes, und das muss ich vorlesen, weil das ist wirklich schwer zu verstehen. Er sagt zu seiner Tochter: Was tust du mir an? Wie beugst du mich? Du machst mich traurig. Ganz ehrlich, was kann die Tochter dafür, dass der Vater so ein Gelübde abgibt? Und anstatt zu sagen, oh Mann, jetzt habe ich aber echt Mist gebaut, jetzt muss ich mal überlegen, wie ich aus der Nummer rauskomme, sagt er: Du böse Tochter, was tust du mir an? Ja, hat er erwartet, dass der Hund kommt und er gibt den Hund dann als Brandopfer. Also es war irgendwie so eine Panikreaktion, wie Jephtha dieses Gelübde gegeben hat. Und dann kommt das Nächste, dann macht er indirekt Gott für das, was er entschieden hat, macht er Gott verantwortlich. Er sagt zu seiner Tochter: Ich habe meinen Mund aufgetan vor dem Herrn und ich kann es nicht widerrufen. Hallo, warum kann er das nicht widerrufen? Er hat einen Schwur gegeben. Wer A sagt, muss nicht B sagen. A kann auch falsch gewesen sein. Aber alles schiebt er ab. Ich bin nicht schuld, andere sind schuld. Böse Tochter, böser Gott hat mit mir nichts zu tun. Und ich frage mich, was für ein Gottesbild hat Jephtha? Was für ein Gottesbild hat er, dass er diese Entscheidung nicht zurücknehmen kann? Jephtha zeigt in seinem Verhalten Misstrauen, Unsicherheit, Anklage, und es kann gut sein, dass er nie über die Ablehnung, die er durch seine Brüder und später auch noch durch andere Menschen, ich habe jetzt ja sehr abgekürzt, die er auch durch andere Menschen erlebt hat, dass er diese Ablehnung nie überwunden hat. Und irgendwie läuft er mit dieser Lebenslüge herum vielleicht, die sagt: Keiner mag mich, keiner liebt mich. Also wir erleben einen völlig unterschiedlichen Umgang von Josef und Jephtha, die beide extreme Schicksale der Ablehnung erlebt haben, Todesängste, Traumata. Bei Josef sehen wir dieses Gewissheit, das sich festhalten an Gott, und bei Jephtha dieses Wegschieben, hat mit mir nichts zu tun, die anderen sind schuld. Heute wissen wir aus der Seelsorge, dass wenn im Kindesalter vor allem dort nicht diese Ursicherheit, dieses Urvertrauen und diese Selbstsicherheit, das Selbstvertrauen, wenn das nicht entwickelt werden konnte, dass man dann eine Identität entwickelt, die auch im Erwachsenenalter sehr stark von Unsicherheit und Zweifel geprägt wird. Und weil wir unsicher sind oder Ängste entwickeln, dann treffen wir Entscheidungen, die nicht gut für uns sind. Weil wir nicht aus der Ruhe kommen, weil wir nicht aus der Gelassenheit Entscheidungen treffen, sondern aus der inneren Unruhe, der inneren Wunde, nicht angenommen zu sein. Und wir spüren, wir fühlen uns nicht getragen von Gott, uns fehlt die Sicherheit und treffen falsche Entscheidungen. Ablehnung, in welchem Alter auch immer, ob als Kind oder als Erwachsener, führt in der Regel zu starken persönlichen Krisen und auch zu Selbstzweifeln. Sie verursachen, dass wir Dinge tun, die nach logischem Denken keinen Sinn machen, so wie wir das im Leben von Jephtha sehen. Hier in unserer Kirchgemeinde, in diesem Raum, aber auch die sonst dazugehören, gibt es Josefs und es gibt Jephthas. Und ich hoffe, dass ihr Frauen euch auch mit den beiden Männern irgendwie identifizieren könnt. Ich muss das ja auch als Braut Jesu. Dass ihr euch identifizieren könnt mit dem Josef, der Ablehnung erlebt und doch lernt, damit umzugehen, sein Vertrauen nicht verliert. Und es gibt Jephthas voller Schmerz, voller Ablehnung, wo noch immer diese Wunde klafft. Wir alle haben mit Stürmen des Lebens zu kämpfen. Und ich denke, jeder von uns hat schon große Herausforderungen, für sich große Herausforderungen meistern müssen. Manche von uns sind an diesen Herausforderungen gewachsen. Sie haben gespürt, dass es schwierig ist und sie waren auch nahe dabei aufzugeben. Aber immer wieder im letzten Augenblick kam ein Spruch aus der Bibel, kam ein Geschwister, kam ein Gedanke Gottes. Bleib dran, halte fest, ich bin mit dir, ich führe dich da durch. Und wenn sie zurückschauen, merken sie, wie sie durch diese Krisen wachsen konnten und wie ihre Nähe und ihre Gemeinschaft mit Gott intensiver geworden ist. Und dann gibt es Menschen, die standen am Abgrund und dann wurden sie zusätzlich getreten und verletzt und geschlagen. Und sie haben gefragt, Gott, wo bist du? Und Gott hat nicht geantwortet. Und da war keiner da, der ihnen Mut gemacht hat. Und sie schauen zurück und sie sagen, ich musste allein durch diese schwierige Zeit gehen. Gott war nicht da. Und selbst jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob Gott bei mir ist und mich trägt. Es gibt hier unter uns Josefs und Jephthas. Und deshalb hat Gott uns so zusammengestellt, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der die, die stark sind und die Liebe Gottes erleben und auch einen Zugang dazu haben, da sind, um die anderen zu ermutigen, aufzubauen, mitzutragen. Versteht ihr, Gott hat uns zusammengestellt als ein Spital von Kranken und nicht als ein Museum, in dem wenige Menschen glänzen. Und was für eine Ermutigung die Losung heute Morgen, wo Jesus sagt, ich bin für die Kranken gekommen, um ihnen zu dienen. Die Gesunden bedürfen nicht des Arztes, aber die Kranken. Und darum geht es in dieser Predigtserie. Unsere Schwachheit erkennen ist der erste Schritt. Und dann kommt der schwierige Schritt, die Schwachheit zu bekennen, zu sagen, ich kann es nicht alleine. Und dann zusammen zu stehen und zu wissen, wir sind füreinander da. Wir wollen füreinander da sein und dann letztendlich auch für die Menschen in unserem Umfeld da zu sein. Bei denen gibt es ja auch viele Josefs und Jephthas, die diese Annahme und Liebe und Heilung brauchen. Jesus sagt im Johannesevangelium wunderbare Worte. Johannes 13, 34, 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also wenn wir das schaffen, Masken abzulegen, eigene Schwachheit erkennen und bekennen, zueinander stehen, in dieser Herausforderung, in Liebe füreinander da zu sein, dann findet nicht nur Heilung und Annahme statt, sondern dann sind wir auch ein Schaufenster dessen, was Gott in dieser Welt möglich macht für Leute, die außerhalb stehen. Dann werden wir zum Schaufenster Gottes. Wenn wir Ablehnung überwinden können, dann wird Liebe zueinander sichtbar und die Liebe Gottes wird sichtbar. Und ich glaube, das ist der Auftrag der Kirche. Das ist das, warum es uns auch hier in Amriswil gibt. Dass man bei uns heil werden kann. Dass man zu sich findet. Dass wir füreinander da sind in Gemeinschaft. Denn Heilung kann so viel Veränderung im Leben eines Abgelehnten bringen. Ich möchte euch zum Ende noch eine persönliche Geschichte erzählen. Meine Mutter hat mich so erzogen, dass ich mich für die Schwachen einsetzen soll. Ich war immer einer, der auch ein starkes Gerechtigkeitsempfinden hatte. Und so ein bisschen war ich auch ein kleiner Klugscheißer. Und in der vierten Klasse war ich mal eine Woche krank und als ich danach in die Schule kam, da haben sich die Jungs, mit denen ich sonst so meine Zeit verbracht habe, haben immer über AGG gesprochen. Und ja, hey, heute Mittag treffen wir uns AGG und hey, wer ist mit dabei und wo treffen wir uns und so. Und ich wusste gar nicht, was das bedeutet und habe dann gesagt, hey, kann ich da auch kommen? Nee, das geht nicht. Ja, was ist denn das AGG? Ah, können wir dir nicht sagen. Und nach ein paar Tagen hat sich dann doch einer meiner Freunde getraut, ist zu mir gekommen und hat gesagt, du Gernot, AGG heißt aktiv gegen Gernot. Ich hätte damals auch gerne gelacht, aber da war es mir nicht zum Lachen zumute. Und da ist was in meinem Herz zerbrochen in der vierten Klasse. Und mit zwei Jungs war ich noch weitere 9 Jahre in der gleichen Klasse. Und die Freundschaft, die wurde nie wieder so, wie sie vorher war. Und als ich mich dann mit 22 Jahren bekehrt habe, als ich mich entschieden habe, jetzt ein Leben mit Jesus zu leben, da war das relativ am Anfang ein Thema mit meinem damaligen Pastor und ich habe ihm davon erzählt, weil was passiert war, war, dass ich mich nicht mehr um die Schwachen gekümmert habe. Dass es mir egal war, wenn jemand am Rande stand. Dass das, was meine Mutter mir so eingetrichtert hat in den ersten Jahren, ja, du musst zu den Außenseitern halten, dass mir das völlig egal wurde. Mit 22 habe ich mit dem Pastor dann drüber gesprochen und als ich ihm die Geschichte erzählt habe, ist der ganze Schmerz wieder hochgekommen. Und ich habe gemerkt, wie gerne ich eigentlich mit Menschen zusammen bin. Und ihr wisst es, wie gerne ich mit euch zusammen bin und wie ich das all die Jahre verleugnet hatte. Und dann haben wir in mehreren Gesprächen haben wir die Situation durchgearbeitet und da habe ich echt viel, viel Heilung erfahren und Wiederherstellung. Und heute kann ich drüber lachen, über aktiv gegen Gernot, aber viele Jahre nicht. Wenn du hier bei uns bist, dann brauchst du deinen Schmerz nicht länger verdrängen. Dann darfst du dich der Ablehnung stellen. Das ist kein Dilemma oder ein Makel. Denn wir wollen hier in mitfühlender Liebe füreinander da sein. Wenn du ein Josef bist, eine Josefin, dann kannst du geben, dann hast du Dinge erlebt, die deinen Glauben vertieft haben. Wenn du ein Jephtha bist, dann darfst du empfangen und heil werden. Ich glaube, ich möchte es mal noch mal ein bisschen forscher formulieren. Ich glaube, Kirche muss ein Spital für Kranke sein. Nicht soll, sondern muss. Wo denn sonst soll das passieren? Denn Menschen sehnen sich nach Annahme und Heilung. Wir erleben hier in unserer Kirche diese Annahme und Heilung. Und ich glaube, wir haben wirklich etwas zu geben. Und da freue ich mich drauf, dass wir da immer tiefer und ernster und authentischer werden mit einem guten Ausblick auf das, was Gott tun kann und tun möchte durch uns. Seid gesegnet. Amen. Wir singen jetzt ein Lied. Und der Text passt ganz gut zu diesem Thema und einfach diese Versöhnung und Annahme und Liebe, die durch Jesus kommt. Und wenn du nicht singen möchtest, dann hör einfach zu. Lass Gott zu dir reden. Wenn du singen möchtest, sing es doch einfach auch als Gebet, als Ausdruck dessen, dass wir uns wirklich an Gott ranhängen, egal wo wir stehen.